Ja, hallo zusammen. Eine weitere Folge von unserem Podcast AI or Die. Und ich bin der Kai-Uwe Stahl und ich habe heute mal einen tollen Gast wieder mitgebracht. Das ist ein Gast, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Es war mal mein Ex-Kollege sozusagen, aber auch derjenige, der auf unserem Gründungsevent die Moderation übernommen hat. Inzwischen sind wir gute Freunde geworden, haben uns jetzt in Stuttgart mal wieder getroffen. Du warst bei einem Kunden, haben gesagt, hey, wir haben schon gemeinsam auf Bühnen gestanden, wir haben schon gemeinsame Poster gemacht und viele Aktivitäten, die ich wahrscheinlich auch schon wieder längst vergessen habe. Aber wir haben es noch nie geschafft, in einen gemeinsamen Podcast zu gehen. Deswegen, Dirk, es ist wunderschön, dass du da bist. Ja, magst du noch 2, 3 Sätze zu dir sagen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei bin, dass wir es endlich geschafft haben, nach so vielen Jahren auch einen Podcast gemeinsam aufzunehmen oder eine Folge gemeinsam aufzunehmen für den Podcast. Ja, ich bin der Dirk. Wie Kai schon gesagt hat, waren wir mal Kollegen. Lange ist es her. Inzwischen haben wir ja beide eigene Unternehmen gegründet. Ja, ich habe die Tedamo gegründet, ein paar Jahre nach AI or Die oder Reporting Impulse, wie er damals noch hieß. Und bin seitdem mit meinem, ich nenne es mal Kleinstunternehmen, unterwegs und berate Menschen da draußen oder helfe ihnen, ihre Projekte voranzubringen.
Ja, sehr gut. Ich meine, du hast es gesagt, wir sind ja dann da den gemeinsamen Weg gegangen. Wir gehen an den einen oder anderen Stelle auch noch gemeinsame Wege, denn wir gehören ja zu dieser Spezies, die, obwohl draußen ja jeder irgendwie über KI spricht, noch Bücher schreiben. Ja, ich und Andreas haben ja kürzlich auch das Buch AI or Die rausgebracht, wo wir sozusagen die 15 Jahre unsere Erfahrung zum Thema Dashboarding und KI Analytics beschreiben. Übrigens auch an die Hörer natürlich, wenn ihr das wollt, kaiuwestahl.com könnt ihr euch auch ein kostenloses E-Book ziehen. Also an der Stelle herzliche Einladung dafür. Und du, Dirk, du hast das Ganze nochmal voluminöser gemacht. Du hast ja das Buch geschrieben, Data Engine Thinking. Ich glaube, 5 Jahre hast du dran geschrieben. Von dem her, willst du uns da vielleicht mal zum Buch abholen? Und natürlich auch mal, ja, wie kommt es? Du hast ja auch noch einen gemeinsamen Mitschreiberling. Ja, da einfach nochmal ein paar Worte dazu.
5 Jahre trifft es fast. Vor 8 Jahren auf der Data Modeling Zone in Düsseldorf saßen Roland Voss und ich zusammen und haben gesagt, du, pass mal auf, du erzählst Dinge, die ich gut finde, ich erzähle Dinge, die du gut findest. Eigentlich haben wir komplett das gleiche Mindset. Ne? Wir erzählen ähnliche Dinge auf unseren Vorträgen, auf den Konferenzen. Wollen wir da nicht mal ein Buch drüber schreiben? Das war vor 8 Jahren. Dann haben wir angefangen. Dann kam Corona. Ging es trotzdem weiter. Und jetzt im Juli haben wir es dann endlich veröffentlicht. Wir haben also in Summe rein von den Kalenderzeit, wir haben 8 Jahre dran geschrieben. Es hat sich natürlich einiges verändert von der Anfangsidee, wo wir gesagt haben, ja, wir schreiben etwas über Datenmodellierung, Data Vault mit dem Fokus. Sind wir da komplett weggegangen hin zu, wie baue ich eigentlich eine Datenlösung auf, die vollumfänglich automatisiert, skalierbar, sich den Veränderungen in Unternehmen anpasst, ne, eben KI und all die Themen auch letztendlich berücksichtigt und haben hier in den 8 Jahren quasi unsere Vision auch niedergeschrieben, was man eigentlich tun sollte, wenn man heute mit einer Datenlösung eigentlich am Markt bestehen möchte. Dann gibt es wenig Alternativen dann dazu, um dabei zu sein. Und du hast ja das Thema KI erwähnt und ja, eine KI kann halt so ein Buch nicht schreiben, weil sie den Erkenntnisgewinn nicht hat. Sie kann natürlich Bücher aus der Vergangenheit nehmen und sagen, da mache ich was Neues draus. Aber neue Ideen zu entwickeln, das, was in dem Austausch passiert ist über die 8 Jahre mit Roland, ja, das kann ich halt mit der KI so nicht machen.
Ich glaube natürlich halt vor allen Dingen eben diese Tiefe, die Struktur, die das Buch gibt, diese konsequente Weiterentwicklung aus den Jahrzehnten der Erfahrung, die ihr beide da zusammen eben ja auch habt, eben ja auch so diesen Praxisbezug. Es ist ja nicht nur, dass ihr euch da jetzt irgendwas Theoretisches zusammengeschustert habt, sondern natürlich eben auch gesagt habt, okay, was haben wir sozusagen in den Gesprächen mit unseren Kunden eben auch gelernt und das dann eben ja konsequent weiterentwickelt. Du hast ja auch selbst diese Reise, ich meine, wo ich sagte, wir haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, damals war es ja sehr häufig auch zu Data World, kann ich mich noch erinnern, wo du ja auch viel dazu erzählt hast und wir dann ja auch eben so diese Parallelen gesehen haben zu dem Thema. Ja, viele wollten auch zumindest zu dieser Zeit Themen wie Guidance oder Guideline und das natürlich auch ein klassisches Standardisierungskonzept, was du ja dann auch sozusagen nicht nur rein im Reporting, sondern durchgezogen hast, bis in die Datenmodellierung dahin. Und das ist natürlich alles sozusagen dieser Weg dorthin. Wenn ich jetzt dieses Buch Data Engine Thinking in wenigen Worten beschreiben würde, kannst du das nochmal probieren und dann vielleicht auch nochmal sagen, ich meine, auf Amazon kann man es ja auch nochmal bestellen. Der eine oder andere sagt, wow, das ist aber mega teuer, ich glaube 200 € oder sowas. Vielleicht magst du da auch nochmal zum einen Hilfe geben, dass man es dann vielleicht doch bestellt, aber auf dem anderen Weg auch nochmal vielleicht ein paar Gründe liefern, warum es denn tatsächlich erstmal so teuer wird.
Naja, also 200 ist jetzt auch zu hoch gegriffen. Also da, wo die Frau zu wenig war, ist halt schon ein bisschen was draufgelegt. Ja, wir rufen 125 € auf für das Buch.
Bei mir gibt es für 200, nein.
Hat einfach damit zu tun, ich sag mal, die Produktionskosten für das Buch. Es hat 700 Seiten, es ist in Farbe gedruckt, es sind 350 Grafiken drin. Der Druck bei Amazon ist On-Demand-Druck, also es wird immer gedruckt, wenn man bestellt. Dieser Basispreis ist so hoch, dass für uns eigentlich am Ende gar nichts übrig bleibt mit dem, was Amazon noch bekommt. Und ja, wir wollen halt nicht bei jedem Buchkauf noch draufzahlen. Ja, das ist so die Botschaft. Einfach die schiere Seitenzahl macht das Buch so teuer, weil da muss natürlich Amazon auch eine andere Bindung machen etc. pp. Wir hätten es gern günstiger gemacht. Wir sind auch gerade dran zu überlegen, ob wir einen Dreiteiler draus machen. Das ist jetzt hier Sneak Preview im Podcast. Da weiß noch niemand groß was drüber. Damit eben die Einstiegshürde geringer ist. Wenn man es natürlich mit anderen Fachbüchern vergleicht, die jetzt 200 Seiten haben und dafür 40 € kostet, rein pro Seitenpreis, wir kommen aus der Welt der Daten, ist es natürlich was anderes. Du hast noch gefragt, so das Buch beschreiben, was steckt eigentlich drin?
Wir haben ein Buch. Für wen? Also wer sollte das auf jeden Fall sozusagen bestellen? Weil es ist halt ja einfach ja brutal, was drin steckt. Ich meine, die 700 Seiten hast du schon gesagt, die ganze Erfahrung, die da drin steckt, die Weiterentwicklung. Also da gerne nochmal kurz Werbung und dann können wir vielleicht auch nochmal so Richtung anderes Thema, was ich immer wieder mitgenommen habe, so die fachliche Datenmodellierung. Also das, dann gehen wir auch gleich, hören wir auf mit der Werbung, sondern gehen dann tatsächlich auch nochmal fachlich. Also da kannst du vielleicht auch, sagt man, okay, der Lerner hat gute Sachen erzählt, vielleicht kaufe ich dann doch das Buch. Also ohne, dass er jetzt Werbung dafür gemacht hat. Nein, also probier es auch.
Also gut, machen wir noch ein bisschen Werbeslot. Ne? Wer soll es kaufen? Natürlich jeder, der mit Data Warehousing, Data Lösungen zu tun hat, Data Solutions zu tun hat. Wenn wir jetzt mit Rollentitel um uns ein bisschen werfen wollen, ja, der Data Engineer, der Data Architect, Datenmodellierer passt auch dazu. Aber auch gerne ein Manager kann es lesen, weil das ist das Besondere am Buch. Wir haben nicht nur die technische Beschreibung drin, wie irgendwas gemacht werden soll aus unserer Sicht, sondern wir haben ja auch ein Novel mit drin. Also es sind zwei Handlungsstränge verflochten. Es gibt die Business Novel rund um Fast Change Co., die sagt, hey, wir brauchen etwas, was quasi unsere letzte Datenlösung sein wird für alle Zeiten. Wir wollen nicht alle 10 Jahre ein neues Data Warehouse aufbauen und alles drumherum wieder von Grund auf uns überlegen, wie lösen wir das mit den neuen Technologien, sondern es geht darum, dass man sagt, ja, das Team, ja, das Datenteam, ob das jetzt Entwickler sind, wie gesagt, Data Engineer, Data Architekten, Datenmodellierung, dass man sagt, wir starten erstmal technologieagnostisch. Also wir kümmern uns nicht um Technologie, sondern wir überlegen uns, was wollen wir am Ende eigentlich haben und wie kommen wir dahin und was tun wir an welcher Stelle von unserer Datenlösung. Und damit meine ich jetzt nicht nur Code schreiben, Automatisierung aufbauen, sondern es geht ja auch um Themen wie Governance. Wo kann ich vielleicht mit KI-Unterstützung einsetzen? Es geht darum, welche Entwickler-Skills oder welche Menschen brauche ich denn für meine Datenlösung? Ja, in welchem Bereich setze ich denn wen ein? Wo brauche ich Menschen, die super akribisch sind, sich an den Prozess halten? Wo brauche ich Menschen, die kreativ unterwegs sind, Dinge erforschen? All das spielt mit rein, ja, weil wir quasi von der Vision Strategie als Startpunkt hin zu dem Thema, dass wir sagen, wir möchten den Data Quadrant vorstellen. Das ist ein Modell vom Ronald Damhoff, wo es um die ganzen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten geht. Hat es gerade erwähnt, ne? Governance, Skillsets, Modellierungstool, Technologien, bis hin dann zu ganz konkret, wie mache ich es eigentlich? Ne? Wir sagen, wir wollen ganz viel Metadaten getrieben arbeiten. Wo bekomme ich eigentlich Metadaten her am Ende? Ich brauche die ganzen Solution Patterns. Also ich überlege mir technologielos, wie soll eigentlich was funktionieren? Wie sollen Daten von A nach B transportiert werden am Ende? Und bis hin zu den Implementierungs-, also den Design Pattern, das sind die technologielos sind. Die Solution Patterns sind dann für eine bestimmte Technologie abgeleitet aus den Design Patterns. Und wie das alles zusammenhängt, zusammenkommt, wie die Daten dann reinkommen, wie wir sie wieder rausholen aus der Datenlösung und am Ende präsentieren dem Nutzer der Daten.
Ja, und gut, also da steckt auf jeden Fall eine Menge drin sozusagen. Und ich meine, genau auch bei dieser Zielgruppe, da hatten wir hier letztes Mal so eine kleine Diskussion, als ich da einen LinkedIn-Post gemacht habe, gesagt, okay, wie ändern sich die Rollenmodelle? vielleicht war es auch Strategie von mir, dass ich da eine Person bewusst rausgelassen habe, um dann auch noch deine Reichweite sozusagen abzugreifen. Aber Spaß beiseite. Ich meine, ich glaube auch, wenn man so drauf schaut, kann ja, sage ich mal, die technische Datenmodellierung, die ist ja schon an vielen Stellen doch relativ mature und da gibt es dann entsprechend Dinge, für die man sich entscheidet. Und ich glaube, das kann man ja sehr, sehr schwierig jetzt noch als denjenigen hinschieben, warum ein Projekt irgendwie scheitert. Aber das Thema fachliche Datenmodellierung, und da stehst du ja auch sehr, sehr häufig immer wieder auf der Bühne, ist was ganz Wichtiges, also sozusagen, dass die Bedeutung, die Beziehung, die Daten einfach aus der Business-Perspektive haben, also dass das Business-Sprech tatsächlich eben damit einzieht und nicht nur rein, okay, wie setzen wir das technologisch um? Und vielleicht da einfach nochmal dazu, KI haben wir auch natürlich, müssen wir jetzt auch hier wieder stressen, wollen wir wieder auch wieder stressen, aber warum ist es denn gerade dieses fachliche Datenmodell trotz KI oder gerade deshalb in Unternehmen extrem wichtig? Oder gibt es auch wirklich noch Unternehmen, die da überhaupt noch drauf verzichten können? Da einfach nochmal die Einordnung aus deiner Sicht.
Also ich fange mal hinten an bei deinen Fragen gerade. Die Frage, gibt es Unternehmen, die darauf verzichten können? Viele Unternehmen verzichten darauf, ohne zu wissen, ob sie eigentlich verzichten können oder sollten. Sie tun es schlichtweg nicht, ihre Informationen zu modellieren. Also statt fachlicher Modellierung verwendet man oft auch den Begriff Informationsmodellierung. Darunter entkoppelt man das ein bisschen von dem Begriff Fachmodell. Es geht eigentlich darum zu sagen oder auch als Unternehmen zu verstehen, welche Information habe ich denn in meinem Unternehmen? Und zwar in dem Sinne des Geschäftsmodells. Ja, weil die natürlich von Unternehmen zu Unternehmen eine Information zwar da sein kann, aber was komplett anderes bedeutet in meinem Geschäftsmodell. Und wenn ich jetzt die Information modelliere, fachlichen Sinne sind es ja technologieunabhängig, sondern ich modelliere quasi so, wie jetzt ein Controller, wie ein Manager sein Unternehmen sieht und was er oder sie für ihr tägliches Doing eigentlich benötigt. Ja, es sagt, okay, wir brauchen unsere Kennzahlen in unseren kleinen Unternehmen auch. Ne? Wie viel Umsatz mache ich und so weiter und so fort. Und ich definiere einen Umsatz vielleicht anders wie ihr bei I or Die. Und das ist genau das, was ich eigentlich in der Informationsmodellierung mache. Ich werfe nicht nur mit den Business-Begriffen um mich, sondern ich sage auch, wie definiere ich die eigentlich in meinem Unternehmen, in meinem Kontext, damit wir auch ein gemeinsames Verständnis bei uns haben. Und das mache ich nicht nur für die Geschäftsbegriffe wie Kunde, Sales oder Produkt, sondern ich mache das auch auf Attributebene. Ich sage, was bedeutet denn dieses Attribut ganz genau bei mir? Also was bedeutet zum Beispiel ein Sales Lead oder ein Sales Closed oder was auch immer. Damit ich auch nachher weiß, was bedeutet denn die Zahl, die da drin steckt. Ja, die Datenqualität kann noch so hoch sein, in Anführungszeichen. Ja, wenn ich nicht weiß, was die Zahlen bedeuten, dann hilft es mir auch nicht weiter. Und das ist eben die fachliche Modellierung, die alles in einen Zusammenhang setzt. Und Na, wenn wir ein einfaches Beispiel, wir haben eine Person und ein Auto, ja, und die interagieren miteinander, also in unserem Geschäftsmodell. Und eine Person besitzt das Auto und die andere Person fährt das Auto. Und damit haben wir zwei Beziehungen, fachliche Beziehungen zwischen den Objekten, die in der Technik, in den Daten so vielleicht gar nicht ersichtlich sind. Die sind halt da, aber was die genau bedeuten, wissen wir nicht. Und da kommt die fachliche Modellierung mit ins Spiel. Und was halt die KI nicht abnehmen kann, um auf den Punkt dann jetzt weiter rückwärts durch die Fragen zu gehen von hier, ist sozusagen den Erkenntnisgewinn hin zum fertigen Datenmodell zu leisten. Sie kann uns hervorragend unterstützen, indem ich sage, zum Beispiel als Startpunkt, ich sage, okay, ein kleines Beratungshaus, gib mir eine Definition von Kunde. Ja, dann kommt schon mal was raus, was vielleicht ganz in Ordnung ist, aber nicht auf unser spezielles Unternehmen passt. Wenn das so funktionieren würde, wären die großen Modelle, die zum Kaufen gibt, also die Industriemodelle, ja für jeden passend. Ja, tun sie aber nicht, sind viel zu generell. Und ich muss jetzt die Definition für mich anpassen. Und da kann uns KI unterstützen. Und wo die Modelle natürlich nachher einen Mehrwert liefern, ist, wenn ich die in meine interne KI vom Unternehmen hineinfütter, ne, bereitstelle der KI, damit die Daten verwerten kann, dann kann natürlich nachher ein Businesspartner, ein Manager, ein Controller sagen, okay, ich brauche jetzt alles rund um meinen Kunden. Und dann kann die KI nochmal zurückfragen, okay, welchen Kunden meinst du denn? Meinst du den vom Einkauf? Meinst du den vom Vertrieb? Welche Subvarianten eines Kunden möchtest du denn haben? Und dann kann man natürlich heute mit geeigneter Technologie das direkt verbinden mit der Datenbank, mit Reporting, was auch immer. Ja, das wäre dann schon möglich. Aber ich sage mal, die Intellectual Property, die man als Unternehmen in das Fachmodell steckt, da habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit gesehen, wie das mit KI passieren soll.
Also es geht natürlich, wie du gesagt hast, in dem Sinne zu beschleunigen, dass man nicht komplett auf der grünen Wiese starten muss, dass man alles sozusagen selbst definieren muss, aber dass man eben auf dieser Basis natürlich dann trotzdem sich einbringen muss und eben seine Fachlichkeit, die, wie du sagtest, ja auch toolagnostisch ist, also wenn man dann irgendwann vielleicht auch mal wieder auf ein anderes System oder eine andere Art der Modellierung switchen würde, hätte man das sozusagen ja dann einmal definiert. Das ist natürlich dann auch, wie soll ich sagen, sehr, sehr viel Hausaufgabe in Anführungsstrichen, was dann im ersten Schritt eben gemacht werden muss. Aber es hilft ja dann auch, wenn ich mich natürlich sprachlich dann vielleicht so in der Endbaustufe mich dann mit meinen Daten besprechen möchte, aber dann ich natürlich sehr, sehr viele Daten zu meinen Daten in Anführungsstrichen schon gesammelt habe. Und das hilft natürlich der KI dann auch den Kontext zu haben und mich dann entsprechend wieder vernünftig zu beraten. Also letztendlich da dann ja auch wieder diese Aussage, diese fachliche Datenmodellierung hilft dann später auch der KI, wenn ich dann natürlich sprachlich oder wie auch immer mich damit unterhalten möchte, dass sie eben den richtigen Kontext hat und dass sie mir dann die Sachen auch wirklich ausliefern kann und es neben nicht eben dann Ergebnisse kommt, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Oder man schaut ja ganz häufig, wenn ich auch so mir das so anschaue, sind das so ganz kryptische Bezeichnungen teilweise, was dann der Umsatz oder was auch immer ist. Ja. Und da ist es dann eben nicht nur diese Kryptik, sondern eben auch genau diese beschreibende Komponente dabei, dass dann sozusagen dieses Fachbereichssprech, was am Ende des Tages vielleicht ja dann auch in den Meetingräumen diskutiert wird, dass das sozusagen dann eben auch da drin wohnt. Und wir das dann eben anreichern, damit es dann eben für alle verständlicher wird und eben aber auch für die KI verständlicher wird.
Gut, das ist genau der Mehrwert, den die Informationsmodellierung mit sich bringt, ja, dass ich von der Technologie entkoppel, dass ich nicht in SAP-Sprache miteinander reden muss, dass ich nicht in Oracle-Sprache mit anderen Kollegen, Kolleginnen reden muss und dass ich sagen kann, okay, das ist unser Kunde, davon gibt es 3 Subtypen. Ein schönes Beispiel ist in HR immer wieder, was bedeutet eigentlich bei uns ein Mitarbeiter? Ist ein Mitarbeiter jemand, der einen Vollzeitvertrag hat? Was ist ein Teilzeitmitarbeiter? Was ist jemand, der in Elternzeit ist? Ist ein Mitarbeiter noch ein Mitarbeiter, wenn er krank ist? Und wenn ja, wie lang? Also da gibt es ganz viele Fragestellungen drumherum. Was ist ein Mitarbeiter in unserem Unternehmen eigentlich? Und ich hatte das vor kurzem jetzt wieder in einer Coaching-Session, wo es eben genau um das Thema ging. Die konnten es nicht lösen, in den technischen Datenmodellen herauszufinden, wie zählen wir unsere Mitarbeiter. zwar nur im fachlichen Datenmodell möglich, erstmal herauszufinden, wie sind denn die Definitionen eines Mitarbeiters, um dann die richtigen Daten zu selektieren am Ende. Und da komme ich zurück, was ich am Anfang gesagt habe mit der IP, ne? Das ist die Intellectual Property eines Unternehmens. Können wir auch in, wenn man in Banksprache sagen, Asset. Also das ist was wert ist fürs Unternehmen. Und du hast jetzt auch so schön gesagt, ja, Technologien kommen und gehen, aber die technologieunabhängige Modellierung, die schafft dann den Mehrwert und auch einen recht schnellen Return on Investment. Da ich eben beim nächsten Projekt mit einer anderen Technologie nicht wieder all diese Fragen stellen muss, was bedeutet denn diesen Daten-Item, was bedeutet diese Zelle an Daten etc. Und ich kann mein Informationsmodell nehmen, sagen, okay, dann mache ich quasi eine Kopie, eine physische Kopie davon und rolle das auf die neue Technologie aus. Und die Technologien ändern sich immer schneller. Also, ja, wo wir noch zusammengearbeitet haben, da habe ich 10 Jahre an einer Datenbank gearbeitet, in einem Projekt. Heute ist ja gefühlt alle 3-4 Jahre eine neue Datenbank in einem Projekt, um es mal auf Datenbanken zu beziehen. Bei anderen Technologien geht es schneller oder in ähnlichen Rhythmen. Und was ich halt erlebe in meinem Projektalltag ist, dass in jedem Projekt dann neu angefangen wird zu überlegen, was bedeutet mein Produkt, was bedeutet der Kunde, was bedeutet Mitarbeiter. Ja. Anstatt dass man einmal ein Informationsmodell macht, Return on Investment dadurch reinholt und das als Blaupause für jedes neue Projekt nimmt und auch natürlich dann in der Implementierung schneller wird, in der Umsetzung von den neuen Projekten schneller wird und trotzdem immer wieder das Gleiche, ja, an Metadaten, wie du auch gesagt hast, ne, Daten über die Daten gleich zur Verfügung hast. Man kann es ja überall wieder verwenden.
Das ist ja auch nochmal, was du letztendlich gesagt hast, wo auch jeder, wenn wir jetzt von Fachbereich und IT-Kollegen sprechen, das dann ihr Asset sozusagen einbringen können, ja, und dann eben es in der Gemeinschaft sozusagen dann den meisten Wert einfach entfalten kann. Das ist ja einfach auch nochmal an diesem Beispiel, zeigt es einfach nochmal klar, auch beide Parteien sind weiterhin von Relevanz, beide können sich dann auch entlang dieser Geschichte einbringen, um sozusagen die Foundation auch für zukünftige KI-Entwicklungen dann auch zu legen.
Ja, man könnte ja auch mal die Frage an dich, ne? Man könnte es jetzt komplett zuspitzen, das Thema, und sagen, okay, pass auf, jedes Unternehmen tut Computer, Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen quasi als Wert bewerten, als Unternehmenswert bewerten. Bei Daten, ja, die sind halt irgendwie da. Was wäre denn jetzt, wenn wir sagen würden, wir tun das Informationsmodell tatsächlich auch mal monetär bewerten in unserer, ich sage jetzt mal, Bilanz, wenn das möglich wäre. Dann wäre vielleicht ein ganz anderer Drive dahinter zu sagen. Das ist wichtig. Ja, viele Unternehmen sagen, ja, wir wollen datengetrieben arbeiten, wir wollen
63 inspiriert, Grad, weil es will ja keiner getrieben sein.
Also ja, inspiriert, okay, genau. Oder inspiriert. Ja, wir wollen Erkenntnisse aus unseren Daten holen. Wir wollen 63 Grad Blick auf irgendwas haben in unserem Unternehmen. Aber wenn ich gar nicht weiß, was das ist, im eigentlichen Sinne, dann tue ich mir halt unglaublich schwer, das zu tun. Ja, und was meinst du zu der Idee?
Ja, definitiv, aber ich glaube, es ist ja wahrscheinlich indirekt, ist es ja schon so ein Stück weit der Fall, weil die das ja besonders gut verstanden haben, was sie mit dem Asset-Daten machen können, die machen jetzt inzwischen vielleicht ja auch schon Sachen, die andere, sag ich mal, Unternehmen, ich meine, wenn man jetzt so Automotive oder so anschaut, in Anführungsstrichen, ja, das war ja, denke ich, schon sehr, sehr lange eine gewisse Kernkompetenz, die hier in unserem Raum sehr, sehr verbreitet war, ja. Aber die haben natürlich auch ihre Herausforderungen, mit den Daten umzugehen. Und da gibt es wahrscheinlich auch neuere Unternehmen, die dieses Asset eben erkannt haben, die es vielleicht jetzt nicht in der Bilanz oder sowas stehen haben, ja. Aber halt natürlich intuitiv damit umgehen, wie als würde es ein Wert in ihrer Bilanz sein. Und dann natürlich schneller entwickeln können, schneller die Sachen auf die Straße kriegen, vielleicht die Dinge, die relevant sind, auch für die Zielgruppe, noch besser adressieren. Und deswegen, also sollte wahrscheinlich jedes Unternehmen irgendwie darüber nachdenken, ob es, sage ich mal, jetzt tatsächlich dieses zugespitzt, es steht irgendwo auch in der Bilanz drin. Ja, okay, warum nicht? Aber vielleicht ist es manchmal natürlich dann auch so ein Anstoß, dass die Leute es dann wirklich als etwas sehr, sehr Wertvolles betrachten und dann eben auch so damit umgehen und es ist Teil von ihrem, sag ich mal, Geschäftsprozess auch werden zu lassen. Weil ich meine, am Ende des Tages, egal wie du es benennst, egal wie du es bewertest, du musst ja das Bewusstsein haben, was es für dein Geschäftsmodell bedeuten kann. Und noch viel wichtiger, nicht nur das Bewusstsein, sondern auch dieses aktive Arbeiten daran oder das aktive Umsetzen sozusagen. Das ist ja letztendlich das, was entscheidend ist. Aber das kann natürlich für den einen oder anderen mal so ein Aha-Moment sein, so hey, wenn ich das jetzt tatsächlich als Asset bewerten würde, ja, um dann auch letztendlich dem vielleicht die entsprechende Attention zu geben.
Ja, das ist das, was ich so hinaus wollte. Ne? Wir haben Abteilungen, die sich zum Teil nur um die Gebäudemanagement kümmern, ja, weil das da ist, das muss gemacht werden. Punkt, gibt es auch keine Diskussion, stellt auch niemand in Frage. Nochmal auf die Daten zurückzukommen, ich kenne jetzt kein Unternehmen, wo wirklich sagt, ich habe eine Riesenabteilung, die sich mal nur drum kümmert, um unsere Informationslandkarte, ne, des Unternehmens. Klar, eben mit Daten wird viel gemacht in der IT, aber jetzt wirklich das zu managen, zu sagen, wir wollen die Informationen mal sammeln und verstehen, wie alles zusammenhängt bei uns im Unternehmen. Lasse ich mich gerne besseren belehren, können wir gerne irgendwo diskutieren, finde ich mega spannend. Aber wirklich sagt, ja, das ist unsere, da haben wir ein Team dafür, da kümmern wir uns drum. Also ich hatte ein Team, die hatten einen CDO, einen Chief Data Officer, ein Kunde, die hatten ein Team extra dafür, die hießen dann Data Curators. Die haben sich um jede Definition von jedem Begriff, von jedem Attribut gekümmert und da musste auch alles erstmal durchgehen. War aber wirklich mega hilfreich, weil es keine Zweifel gab, wenn wir einen Kunde gebraucht hat, zu verstehen, welche Daten brauche ich denn dafür, um die Definition für diesen Kunden zu erfüllen? Ja. Und das hat natürlich schon viel beschleunigt in dem Projekt, wenn man so etwas hatte.
Und viele sagen ja auch, du hattest jetzt den Chief Data Officer angesprochen, wenn es natürlich dann auf irgendeinem C-Ebene schon auch, sag ich mal, das Bewusstsein dafür gibt, ist dann vielleicht auch irgendwie jemanden, der jetzt sich nicht nur das C davor schreiben möchte, sondern es tatsächlich auch irgendwo verstanden hat und auch weiß, was es bedeutet, vielleicht dann natürlich auch das, was damit zusammenhängt, dann auch wirklich tut, so wie das jetzt in deinem Projektcase tatsächlich auch der Fall war, dann kann das natürlich was Gutes werden. Aber wie gesagt, das Ziel der Vorschreiben ist ja das gleiche, wie es als Asset zu benennen oder wie auch immer, sondern man muss es halt einfach so dem Raum geben, den es einfach notwendig ist. Und ich meine, das ist halt dann einfach die Kunst, die jedes Unternehmen dann begreift.
Genau. Und was man dann am Ende wie wir im Schwäbischen sagen, ein Kreuzerle spart, ne? Also wirklich Geld einspart, wenn man die Modelle hat bei zukünftigen Projekten. Also stell dir vor, hast ein neues Projekt geplant, aus der bisherigen Erfahrung brauchst du immer ein Jahr, bis es fertig ist. Ne? Nimm einfach mal den Use Case, ein Jahr ist fertig, das Datenprodukt. Weil die Informationsmodelle da waren, muss jedes Mal neu verstanden werden, wie hängen die Daten zusammen, was steckt eigentlich drin, was braucht der Use Case, wie definiert man dort den Kunde, um da das Beispiel weiter zu stressen. Wenn ich dann aber das schon bekomme im Ausgang, kann es sein, ich reduziere die Projektlaufzeit auf 3 Monate. Ja, weil aus der Erfahrung raus ist das einer der Haupttreiber, warum Projekte lang dauert oder auch vor allem lange Nacharbeiten nach sich ziehen. Genau. Jetzt haben wir das Thema echt gestresst. Du hattest ja dann noch die Frage mit den Metadaten und der Automatisierung und da kommt dann jetzt, oder schließt sich der Kreis, ne, mit den Metadaten, die ich eben aus der Informationsmodellierung generieren kann, kann ich mit dem, was heute technisch möglich ist, dann auch für jede Technologie direkt die Strukturen generieren. Ich verknüpfe mein Informationsmodell mit meinen Quellen, wo die Daten herkommen und sage, okay, aus SAP kommt der Kunde dort her und geht in meinem Informationsmodell da rein. Und wenn ich diese Informationen habe, dann kann ich mit dem, was wir im Buch beschrieben haben, eigentlich direkt die Technologie generieren und komme dann auch viel, viel schneller zum Ergebnis. Und das Schöne ist, du hattest am Anfang ja gesagt, ja, unsere ersten Talks auf der TDW und wo auch immer diese Patterns betonen, dass man automatisieren kann in physischer Modellierung. Ja, das möchte ich heute ja gar nicht mehr machen. Ich möchte eigentlich mich gar nicht mehr drum kümmern, wie sieht nachher meine physische Implementierung aus. das kann ich doch dann der KI geben oder der Engine geben, ne? Deswegen heißt unser Buch Data Engine, die daraus die physischen Strukturen macht und sagt, okay, pass auf, ich merke, hier wird viel abgefragt, da muss ich ein bisschen anders modellieren, wie an der Stelle, wo wenig abgefragt wird, oder ich sehe, dass die an bestimmten Uhrzeiten die Belastung hoch ist auf meiner Datenbank wegen Leseabfragen, dann fahre ich die Beladung runter, all diese Sachen. Da muss heute kein Mensch mehr da sitzen unter Umständen, ja. Wenn man sieht, was heutige Technologien, Datenbank, wir nennen jetzt hier keine im Podcast, ne, was da schon möglich ist mit KI-Implementierungen, zu sagen, da kann ich mit diesen Umgebungsinformationen, was ja wieder Metadaten sind, aber eben über meine Technologie, Rückschlüsse draufziehen, wie kann ich es verbessern, wie kann ich es optimieren, wie kann ich es anders machen, so dass meine Systeme immer gut ausgelastet sind. Jetzt könnte man einwenden, ja, in der Cloud ist das doch alles gar nicht mehr wichtig. Ne? Da fahre ich dann noch irgendwie in Storage noch eine CPU hoch. Ja, wenn ich genug Kreuzerle habe, die ich einwerfen kann mit meinem Cloud-Anbieter. Wenn ich dort aber auch mal gucken möchte oder eben die Balance halten möchte, dass mein Financial Impact nicht zu groß wird. Auch das sind natürlich Umgebungsparameter, Umgebungsvariablen, die ich hier mit einfließen lassen kann und sagen kann, gut, dann muss ich jetzt nicht laden, wenn die CPU-Load gerade hoch ist, etc. Ne? All das.
Und eine Sache, die ich, also ich meine, dass eben, dass man es nicht eben nur Einzelfall betrachtet, sondern sozusagen die ganze Automation, die ganze Prozessstrecke sich in dem Sinne anschaut, wo wir sozusagen mit Hilfe der KI dann ja auch einiges optimieren können. Das ist ja eine Sache. Eine andere Sache, und das ist nochmal der Faktor Zeit im Datenmodell. Da kann ich mich auch wieder erinnern, hast du bei der TDW wieder gestanden, hast nicht nur über temporale Daten gesprochen, sondern ja bitemporale Daten. Also ja, ja. Sozusagen die Daten jetzt erstmal so für Fachbereich versuche das zu sagen, ist ja einfach erstmal alle Daten, die irgendwie eine Zeitdimension haben, ne? Also beginnen bei dem Ist und kann ja natürlich in die Historie oder natürlich dann auch vorausschauen, planen, Podcast und so weiter. Und natürlich da dann auch nochmal, wenn ich jetzt bitemporal, dann verknüpfe ich das dann vielleicht nochmal zu sagen, okay, wann war das in meinem System sozusagen? Also wann habe ich den Forecast geändert oder den Plan oder was auch immer? Also habe ich natürlich dann einfach nochmal so eine weitere Strecke an zeitlichen Daten, jetzt vielleicht mal so ganz unfachmännisch ausgedrückt. Aber vielleicht kannst du da ja auch nochmal das nochmal kurz beschreiben und dann auch nochmal sagen, warum du da immer wieder Vorträge dazu hältst und warum dieses Thema oder für dich brutale Mehrwerte der temporalen Daten.
Lass uns mit einem Beispiel starten, was wahrscheinlich jeder kennt. Ne? Jeder von uns ist schon mal umgezogen. Also zumindest, wenn man von daheim auszieht, das erste Mal. Ja.
Wenn in unserem Alter müssen die Leute dann schon wieder zu Hause ausziehen. Also nein, aber es ist ein anderes Thema.
Genau. Endlich mit Mitte 40 mal raus von Mama. Genau. Punkt ist doch, ne, an dem Tag, wo du umziehst, möchtest du nicht aufs Einwohnermeldeamt gehen und sagen so, hallo, ich bin der Dirk oder ich bin der Kai, ich bin heute umgezogen. Ne? Wir müssen uns ja in Deutschland ummelden. Ne? Wir müssen uns beim neuen Gemeinde anmelden und sagen, wir sind hier, hat viel mit monetären Sachen zu tun, aber wegen den 70ern auch wegen der RFA. Nee. Egal. Schweift zu weit ab, sorry, was ich damit sagen will. Also wir müssen uns innerhalb von 3 Monaten ja ummelden. Das heißt, wenn ich dann nach einem Monat Zeit habe, Zeit finde, nach dem ganzen Umzugsstress, gehe ich aufs Einwohnermeldeamt und sage, ich möchte jetzt melden, dass ich umgezogen bin. Das tue ich heute. Aber umgezogen bin ich ja tatsächlich schon am 10. September. Also vor, sagen wir mal, knapp 40 Tagen. Das ist ein bitemporales Formular, in dem wir in Kontext kommen. Das eine ist, wann wir es tatsächlich tun. Und das andere, wann es tatsächlich passiert ist. Das ist ganz vereinfacht dargestellt. Alle Experten da draußen mögen mir verzeihen, wenn es so vereinfacht dargestellt ist. Aber nur, um es klar zu machen. Also quasi die, wann wir etwas wussten, also das Einwohnermeldeamt weiß es heute am 14. Oktober, wo wir jetzt aufnehmen, und hier ist es am 10. September. Und das ist die Bitemporalität. So, jetzt möchte ich natürlich wissen, als, sagen wir, Gemeinde, in der richtigen Reihenfolge, wann sind bei mir Leute hinzugezogen oder weggezogen. Wenn jetzt jemand am 14. September umgezogen ist, also nach uns, aber vor uns dort angemeldet hatte, dann, wenn wir nur die Zeitlinie betrachten, weil wir etwas wussten, dann ist die Person, die nach uns in der Realität umgezogen ist, als am 14. in den Daten vor uns. Also die Historie würde sich verändern. Und hier ist es aber interessant zu wissen, wann ist es tatsächlich passiert, dass wenn ich am 10. umgezogen bin und Kai, du am 14., dass du auch nach mir wirklich umgezogen bist. Und das haben wir in ganz vielen Situationen in den Daten, dass wir ja eigentlich die richtige Reihenfolge wissen möchten. Nicht die, wie die Daten bei uns angekommen sind im System, in unserer Datenlösung. Das ist in Versicherungen extrem wichtig. Ja, war mein Vertrag noch gültig, wo der Schaden passiert ist oder doch nicht oder wie auch immer. Und deswegen ist das Datum, wann was gemeldet wird, ein anderes wie das eigenes Datum. Und mit den modernen Technologien haben wir halt immer die Situation oder ab und zu die Situation, dass wir oft late arriving data haben. Also zu spät ankommende Daten. Und wenn wir wenn wir gar keine Historisierung haben, ist es ein Problem, weil dann die zuletzt angekommenen Daten als die aktuellen gelten, auch wenn die vielleicht die falschen waren, die hätten überschrieben werden sollen. Wenn wir eine einfache Historisierung haben, dann würde es so aussehen, als wären die, die eigentlich richtig sind, den zu spät gekommenen überschrieben, korrigiert worden. Wollen wir ja auch nicht haben in unseren Systemen. Und dieses Dilemma können wir nur mit einer Historisierung lösen, wo wir zwei Zeitlinien betrachten. Also die eine, wann wir etwas wussten über diesen Datensatz und die andere, wann es in der Realität passiert ist.
Für die vielen, ja, die vielleicht jetzt auch schon einen Knoten im Kopf haben und sagen, ich würde mich ja freuen, wenn ich überhaupt temporale Daten in meinem System habe, nämlich, dass ich irgendwie einen Forecast hätte oder dass ich irgendwie auf die Historie schauen kann. Ist das natürlich die bitemporale Geschichte natürlich dann nochmal, also ich habe einmal das, was in der realen Welt und das irgendwie dann auch noch, wann es wie in meinem System sozusagen sich geändert hat oder gültig war, aber es zeigt halt einfach auch nochmal und gerade dann auch wieder unter dem KI-Aspekt, je mehr ich natürlich da zur Verfügung stellen kann an Daten, was wieder vernünftiger Kontext, wo ich dann natürlich dann wieder Muster etc. mir anschauen kann oder einfach ja dann auch wieder, wie du sagtest, okay, der Stahl ist eigentlich nach dem Lerner umgezogen, also dann ja auch eine gewisse Richtigkeit sozusagen dann herausfinden kann und dann habe ich halt insgesamt sozusagen dann ja auch wieder die Möglichkeiten oder die KI dann darauf hat, auf sozusagen das Gedächtnis der Zeit jetzt in diesem konkreten Fall dann zurückgreifen zu können, das hilft natürlich einfach ungemein. Und deswegen ist dir das ja, sage ich mal, in den Vorträgen, aber auch immer wieder in den Unternehmen natürlich extrem wichtig, wobei man da natürlich dann auch wieder sagen muss, und das vielleicht siehst du es anders, aber dass da natürlich auch so ein gewisser Reifegrad in den Unternehmen erstmal auch vorhanden sein muss oder sozusagen, da geht man wahrscheinlich dann auch so schrittweise irgendwie vor temporale Daten, dann sind vielleicht immer noch die bi-temporalen Daten irgendwo entscheidend, also das ist wahrscheinlich dann auch einfach so ein konsequentes Fortschreiten.
Also das ist wichtig, dass da jetzt kein Missverständnis entsteht. Ne? Bi-temporale Daten sind in der Regel nicht für den Endnutzer gedacht. Das ist erstmal wichtig, die Daten in die richtige Reihenfolge zu bekommen. Nicht das, also stell dir vor, du ziehst aus der Wohnung aus und ich möchte da einziehen. Ja, jetzt bin ich aber eingezogen, bevor du ausgezogen bist, weil die Daten in der falschen Reihenfolge kommen. Gibt Verwirrung. Aber natürlich, der Endnutzer hat in der Regel nur, was ist da aktuelle Sicht auf die Daten? Oder vielleicht eben tatsächlich nur die fachliche Sicht auf, was ist passiert. Ne? Was war mein Preis gestern, was ist schon heute, was ist da in der Zukunft geplant? Bitemporalität agiert im Hintergrund. Die sollen nicht sichtbar sein. Aber ja, für die Teams, die es implementieren, da sollte ein gewisser Reifegrad da sein und man sollte das verstehen, was ist passiert. Aber auch hier am besten einmal sauber implementieren, zu Beginn in der Datenlösung und dann automatisieren. Und braucht man sich nie wieder drum kümmern, in Anführungszeichen, ja.
Genau. Vielleicht noch so ein bisschen abschließend, sage ich mal, wie ist so ein bisschen die Art und Weise, wie KI tatsächlich auch das ganze Thema Datenmodellierung, Datendesign verändert? Ich meine, ein paar Aspekte haben wir ja ein Stück weit auch schon angesprochen. Es ist nicht mehr nur dieses statische Handwerk, in Anführungsstrichen, sondern da ist sehr viel Dynamik drin, selbst viel selbstlernende Prozesse, die du ja auch ein Stück weit schon besprochen hast. Aber was sind da so deine Dinge, die du vielleicht auch unseren Zuhörern dann nochmal mitgeben kannst, worauf sie vielleicht mal besonders achten sollen oder was für dich sozusagen das ist, wo es da am meisten sozusagen Auswirkungen auf die Modellierung von Daten sozusagen?
Ich fasse einfach das ein bisschen zusammen, was wir schon drüber gesprochen hatten. Wir haben eigentlich alles so unterschiedlich berührt. Ich denke, in der Informationsmodellierung kann es uns, also in der fachlichen Modellierung kann es uns unterstützen, Definitionen besser zu bauen, die Begriffe besser zu finden für mein spezielles Unternehmen. Ich kann ja auch mit einem entsprechenden definierten Prompt, den ich mir vielleicht einstelle als Datenmodellierer, vorher sagen, okay, ich brauche für eine Definition immer eine Definition mit Beispielen, mit Ausnahmen und dann habe ich schon mein Grundgerüst schon mal fertig. Hier hilft es mir unglaublich zu beschleunigen. Was ich denke, wo es hingehen kann oder vielleicht auch wird, ist, dass wenn wir die Informationsmodelle erstellen, die Modellierung der physischen Modellierung dann Schritt für Schritt komplett übernommen werden kann. Ja, weil sehr vieles gut dokumentiert ist, wie für eine bestimmte Technologie Strukturen aussehen sollen. Warum muss ich das jetzt nochmal machen als Mensch, ne? Wenn die Basic-Strukturen einfach besser gehen, automatisiert. Und das, da sehe ich das tatsächlich, dass es passieren kann, dass die KI hilft. Aber natürlich immer, Klammer auf, das Informationsmodell muss vorher da sein und auch die entsprechenden Metainformationen. Was soll denn da rein?
Wenn ich über meine Daten Gedanken gemacht habe, bekomme ich halt nicht ersetzt. Also ich muss es natürlich nicht 5, 6, 7, 10 Mal tun, aber ich muss es halt initial dann schon mal getan haben. Und wenn sich natürlich was an diesem fachlichen Modell ändert, muss ich es halt logischerweise dann ja auch wieder anpassen und dem mitgeben.
Genau, was ich nicht machen kann, denke ich, ist zu sagen, erstell mir ein physisches Datenmodell für meine Logistik-Applikation. Punkt. Da fehlt dann zu viel Information. Da wird was rauskommen, absolut, mache ich auch für Beispiele, ne, zu sagen, okay, ihr wollt mal sehen, wie mit Power BI, wie schnell dann der Bericht zustande kommt. Ich bin kein Power BI-Spezialist, aber ich weiß, wenn dort ein Superstar-Schema drunter ist, dann geht es fast von alleine. Also lass dir von der KI einfach mal ein Star-Schema erstellen mit einer Faktentabelle Produkt, Kunde und Sales-Tabelle und mit Beispieldaten. Und dafür ist es natürlich ein Traum. Ne? Ich muss jetzt nicht 2 Stunden dran sitzen und mir das ausdenken, sondern ich komme das sofort zurück, kann es für meine Technologie direkt installieren und testen. Dafür ist es natürlich mega geeignet. Aber man darf nicht sagen oder annehmen, ich nehme jetzt die KI, ChatGPT, Claude, was auch immer, sagt dem, erstell mir ein Datenmodell für und dann tut das. Ja. Da wird man wahrscheinlich nicht glücklich werden damit am Ende.
Noch 1, 2 Aspekte oder sagst du, das ist für dich rund genug, was du mitgeben möchtest?
Also das im Zusammenhang mit KI. Ne? Natürlich möchte ich mitgeben, macht Informationsmodelle, sonst braucht ihr das alles gar nicht machen.
Ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wir waren ja auch so richtige Reihenfolge in Anführungsstrichen, als wir über die bitemporale Geschichte gesprochen haben. Und ich glaube, das ist ja zwar, gibt es sehr, sehr geile Anwendungen, die du mit KI machen kannst, aber am Ende des Tages, und da kommt es, glaube ich, an vielen Talks auch wieder raus, musst du natürlich irgendwie die Grundlagen einfach irgendwo mal gelegt haben. Und die Grundlage ist eben nicht nur, dass du saubere Daten hast, sondern es ist natürlich dann doch einfach ein bisschen weitgreifend, so wie du das jetzt ja hier auch beschrieben hast. Also es sind entsprechend schon, wie ich die Modelle aufsetze, wie ich die fachlichen Anforderungen aufnehme, dass ich diese wirkliche fachliche Modellierung nicht nur rein auf der technischen Ebene stehen bleibe. Das sind halt einfach ganz, ganz viele Aspekte, die da mit reinkommen. Und je solider, je besser ich diese Hausaufgaben gemacht habe, desto mehr Spaß habe ich dann am Ende auch mit dieser KI-Anwendung. Aber und es gibt natürlich, und das verleitet natürlich auch viel, du hast jetzt ja hier wieder gesagt, okay, hier Beispiel Z, Power BI, SCAR-Schema und so weiter. Es gibt natürlich viele Sachen, die sind aber so allgemein bewusst oder bekannt sozusagen, ja, in Anführungsstrichen. Hat da jemand schon mal irgendwelche Datenmodelle in Anführungsstrichen für so Beispielunternehmen mal aufgesetzt? Aber da brauchst halt einfach dann doch noch ein bisschen mehr. Und deswegen muss man es halt schon auch noch selber sich über die Daten ein bisschen Gedanken machen, über die eigene. Und dann kann man sich an verschiedenen Stellen natürlich, wie du es auch beschrieben hast, beschleunigen lassen. Aber sozusagen diese Basis, die muss natürlich schon irgendwie noch aus mir herauskommen, so wie wir es ja dann auch diese Zusammenarbeit beschrieben haben zwischen dem Fachbereich und auch der IT oder den Datenmodellierungskollegen.
Ja,
wir könnten auch so sehr, sehr viel mehr wahrscheinlich auch noch dazu sagen. 700 Seiten, das ist ein endloses Buch, dieser Herr Lerner sozusagen. Aber ja, wir reißen schon wieder sehr, sehr hart unsere 30 Minuten, die wir uns irgendwie vorgenommen haben. Deswegen, Dirk, ich sag schon mal danke. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, trotz aller Hürden, in Anführungsstrichen, die wir hatten, jetzt diesen Podcast tatsächlich mal aufzunehmen. Und das letzte Wort ist natürlich bei dir, wie es gute alte Tradition hat. Deswegen sag einfach nochmal fast zusammen, was auch immer du möchtest. Ich sag schon mal lieben, lieben Dank, dass es geklappt hat, dass wir hier sprechen konnten. Und ja, wünsche dir schon mal einen schönen Tag
noch. Mega, ja, ich mache ja als Sport Kettlebell-Training, also das ist eine Art Krafttraining mit einer Kugelhantel. Hatte da auch einen Vortrag drüber gehalten, eine Analogie zwischen Kettlebell und Datenmodellierung. Und eines der letzten Slides war, du musst nicht Daten modellieren. Du musst auch keine Zahnseide benutzen, nicht täglich duschen, keine Hose auf einer Konferenz oder im Podcast tragen. Aber aus so vielen Gründen solltest du wahrscheinlich all diese Dinge tun. Das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was das mit Datenmodellieren zu tun hat. Wir beschreiben ganz viel im Buch. War ein wunderbarer Podcast nach all den Hürden, heute früh, über die Jahre hinweg. Wir haben es geschafft. Kai, wünsche einen schönen Tag. Bis demnächst.
Ciao, ciao.